Gott und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Katechismus-Sendung, sagt Ihnen Doris Frey. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Wie immer am Mittwoch möchten wir uns auch heute wieder im Glaubensbekenntnis vertiefen und in dem, was uns der Katechismus der katholischen Kirche zum Glaubensbekenntnis sagt. Dabei hilft uns Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz, den ich nun herzlich begrüßen darf. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Herr Pfarrer Fuchs, wir haben uns in den letzten Sendungen bereits in ein Thema vertieft, das in vielen Kreisen als heißes Eisen gilt, nämlich die Kirche. Immer wieder hört man auch Aussprüche wie Gott ja, Kirche nein und so ähnliches. Wir betrachten jetzt gemeinsam, warum das eigentlich schlichtweg nicht geht, warum das keinen Sinn macht, wenn wir sagen Gott ja, Kirche nein. Es ist in vielen Diskussionen oft so, dass dieser Slogan fällt und wir eigentlich gar nicht genau wissen, was wir darauf antworten sollen, was jetzt denn wirklich stimmt. Und der Katechismus, der gibt uns hier so ein Rüstzeug an die Hand, dass wir für solche Diskussionen einfach auch gewappnet sind. Wir haben, wie gesagt, in den letzten Sendungen schon damit begonnen, dieses Geheimnis der Kirche, wie wir es auch im Glaubensbekenntnis bekennen, zu betrachten. Dabei haben wir die Namen und die Sinnbilder der Kirche und auch Symbole der Kirche schon betrachtet, Herr Pfarrer Fuchs. Worum ging es da so im Groben?
Ja, im Groben ging es da vor allem so um diese Bilder, die in der Heiligen Schrift auch vorkommen, die Bilder, die Sinnbilder, die Symbole für die Kirche. Vor allem sind diese Sinnbilder auch im Konzilsdokument über die Kirche zu finden des letzten Zweiten Vatikanischen Konzils. Da ist zum Beispiel vom Schafstall die Rede oder vom Ackerfeld Gottes, vom Acker Gottes oder das Bauwerk Gottes wird die Kirche auch genannt oder die Familie Gottes, der heilige Tempel, das neue Jerusalem oder unsere Mutter. Also alles sehr schöne Bilder, die eben immer einen Aspekt auch der Kirche, eine Wirklichkeit der Kirche uns näher bringen, um so immer mehr zu merken, eben was die Kirche ist oder dass man eben Jesus und die Kirche auch nicht trennen kann. Das stand zwar jetzt noch nicht so hier, aber darauf kommen wir dann wahrscheinlich nicht heute, aber so zu diesem Eisen kann ja sagen, man muss das Eisen so lange schmieden, als es heiß ist. Jesus und die Kirche kann man nicht trennen, wenn die Heilige Schrift selber sagt, dass Jesus das Haupt und die Kirche der Leib ist. Haupt und Leib kann man eben einfach nicht trennen oder wenn man sie trennt, dann stirbt eben das Ganze. Und so, wenn man Jesus in die Kirche trennt, dann enthauptet man im übertragenen Sinn gesagt Jesus eigentlich und eben trennt Haupt vom Leib und tötet damit das, was die Kirche wirklich ist.
Da haben wir also schon ein bisschen vorgegriffen, aber schon ein gutes Argument, das uns hier in die Hand gegeben ist, dann, falls es in der nächsten Woche zu einer Diskussion schon kommen sollte. Jetzt aber geht es weiter mit dem Punkt 758 im Katechismus der katholischen Kirche. Diesen Punkt finden Sie auf der Seite 228. In diesem Punkt 758 heißt es Ursprung, Gründung und Sendung der Kirche. Um das Geheimnis der Kirche zu ergründen, müssen wir zunächst über ihren Ursprung im Ratschluss der heiligsten Dreifaltigkeit und ihre fortschreitende Verwirklichung in der Geschichte nachsinnen.
Ja, es ist zwar nur ein einziger Satz dieser Punkte, aber gerade auch von dem, was wir vorhin gesagt haben, sehen wir eben auch, was die Kirche wirklich für Gott selber ist. Das ganze Kapitel ist da überschrieben mit Ursprung, Gründung und Sendung der Kirche. Drei Punkte, eben drei Punkte, die jedem der einzelnen drei göttlichen Personen zugeschrieben werden oder werden können. Nämlich der Ursprung, dem Vater. So sehen wir auch, wenn Sie selber den Katechismus vor sich haben, heißt es beim nächsten Übertitel, ein im Herzen des Vaters gefasster Ratschluss, wer die Kirche vorbereitet im Alten Bund, dann die Gründung, das ist dann der Titel auf der nächsten Seite, die Kirche von Jesus Christus gegründet und dann die Sendung der Kirche, das ist dann der nächste Titel, die nächste Überschrift, die Kirche durch den Heiligen Geist geoffenbart, und eben darin wird auch gesagt, dass sie gesandt ist, gesandt in die Welt. Also von dem her sehen wir schon, wenn wir eigentlich sagen, Jesus ja, Kirche nein, dann sagen wir im Prinzip Dreifaltigkeit nein und auch und eben Kirche nein, denn die ganze Dreifaltigkeit ist beteiligt und die ganze Dreifaltigkeit wollte die Kirche, beabsichtigte die Kirche und ist beteiligt bei der Gründung der Kirche. Der Vater fasst diesen Entschluss, die Menschen in der Kirche zu sammeln und durch die Kirche zum Heil zu führen. Jesus hat sie wirklich gegründet, seine Kirche, und der Heilige Geist hat sie offenbart. Deshalb müssen wir uns vielleicht eben auch bewusst sein, wenn wir gegen die Kirche uns stellen, dass wir uns eigentlich schlussendlich gegen Gott, gegen die ganze Dreifaltigkeit stellen. Denn für Gott liegt die Kirche sehr am Herzen. Ihm liegt sie am Herzen. Er hat seinen Sohn gesandt. Jesus hat sie für sich, hat er sein Leben hingegeben. Und eben auch wir sind berufen, lebendige Steine in diesem geistigen Haus zu sein.
Ein im Herzen des Vaters gefasster Ratschluss. Der ewige Vater hat die gesamte Welt nach dem völlig freien und verborgenen Ratschluss seiner Weisheit und Güte erschaffen. Er hat beschlossen, die Menschen zur Teilhabe am göttlichen Leben zu erheben, zu dem er in seinem Sohn alle Menschen beruft. Die aber an Christus glauben, beschloss er in der heiligen Kirche zusammenzurufen. Diese Familie Gottes wird nach dem Ratschluss des Vaters im Lauf der Menschheitsgeschichte schrittweise gebildet und verwirklicht. Die Kirche wurde nämlich schon seit dem Ursprung der Welt vorausgestaltet, in der Geschichte des Volkes Israel und im Alten Bund auf wunderbare Weise vorbereitet, in den letzten Zeiten gegründet und durch die Ausgießung des Geistes offenbart und wird am Ende der Zeiten in Herrlichkeit vollendet werden.
In diesem Punkt scheint wiederum das durch, was wir vorhin angetönt haben, nämlich die Schöpfung. Das heißt eben, hier heißt es auch, der Vater hat in seinem völlig freien Ratschluss alles in Weisheit und Güte erschaffen. Dann hat er die Erlösung bewirkt durch den Glauben an Christus und möchte alles zur Vollendung führen. Eben, er heiligt uns, er möchte uns zur Vollendung der Heiligkeit führen. Also die Schöpfung durch den Vater, die Erlösung durch den Sohn und die Heiligung durch den Heiligen Geist. Das heißt, Gott hat alles ins Dasein gerufen, er hat alles erschaffen und er hat uns nicht nur einfach erschaffen, er wollte uns nicht nur Anteil an seiner Weisheit und Güte geben, sondern er wollte, wie es hier heißt, uns Anteil an seinem göttlichen Leben geben. Wenn wir das einmal bedenken, dass er uns nicht einfach irgend so ein bisschen an seiner Freude teilnehmen lässt oder eben an seiner Güte, an seiner Weisheit, an irgendetwas von ihm, sondern er lässt uns an sich selber teilhaben. Er schenkt uns sein göttliches Leben. Das bedeutet, er möchte innigste Gemeinschaft von uns mit ihm. Das scheint uns zwar vielleicht etwas wie Selbstverständliches, ist es aber absolut nicht. Gott genügt sich selber. Er braucht uns nicht, wie es auch in der vierten Präfation vom Werktag heißt, dass Gott unseren Lobpreis nicht braucht, dass er seine Ehre nicht vermehrt, aber dass er uns Segen und Heil bringt. Das heißt, Gott hat uns eigentlich nicht nötig. Wir haben Gott nötig. Und er von sich aus lässt uns teilhaben an seinem göttlichen Leben. Und dies geschieht durch Christus, durch seinen Sohn, der Mensch geworden ist und das Heil am Kreuz erwirkt hat. Und so sind eben alle, die durch Christus das Leben Gottes haben, eine Familie. Sie bilden eine Familie oder eben anders gesagt, sie bilden die Familie Gottes. Denn eine Familie wird geeint durch dasselbe Leben, das alle haben. Die Eltern geben ihr Leben den Kindern weiter und die Kinder haben das Leben der Eltern. Sie haben das Leben durch die Eltern bekommen. Und so bilden die Kinder und die Eltern eben eine Familie, die geeint ist durch dasselbe Leben, das sie vereint. Wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Anteil haben am göttlichen Leben, dann haben auch wir alle dieses selbe göttliche Leben und bilden diese eine göttliche Familie, diese Familie Gottes und bilden so eben diese Kirche, die Jesus wollte oder die der Vater wollte, Jesus gegründet hat und der Heilige Geist wirklich auch zur Vollendung führt. Und diese Kirche, diese Familie Gottes, die wird schrittweise gebildet. Und dies geschieht nicht erst im Neuen Testament durch Jesus, sondern dies geschieht schon im Alten Testament, im Alten Bund. Das sehen wir eben auch in den nächsten beiden Punkten. Auch die Überschrift, die uns auch ein wenig Klarheit gibt, die Kirche schon seit dem Ursprung der Welt vorausgestaltet. Also schon ganz am Anfang ist die Kirche da, die kommt nicht erst mit Christus. Sicher, die konkrete Form der heutigen Kirche, die kommt durch Christus, aber vorausgestaltet, vorausgebildet ist sie schon seit Anfang der Welt und im Alten Bund dann auch vorbereitet.
Die Kirche schon seit dem Ursprung der Welt vorausgestaltet. Die Welt wurde auf die Kirche hin erschaffen, sagten die Christen der ersten Zeiten. Gott hat die Welt auf die Teilnahme an seinem göttlichen Leben hin erschaffen. Diese Teilhabe kommt dadurch zustande, dass die Menschen in Christus versammelt werden und diese Versammlung ist die Kirche. Die Kirche ist das Ziel aller Dinge. Selbst die schmerzlichen Ereignisse wie der Fall der Engel und die Sünde des Menschen wurden von Gott nur zugelassen als Anlass und Mittel, um die ganze Kraft seines Armes zu entfalten und der Welt das Vollmaß seiner Liebe zu schenken. Clemens von Alexandrien sagt dazu: Wie Gottes Wille ein Werk ist und Welt heißt, so ist seine Absicht das Heil der Menschen und diese heißt Kirche.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie diese Sätze hören. Die Welt wurde auf die Kirche hin erschaffen und der andere, die Kirche ist das Ziel aller Dinge. So auf den ersten Blick oder beim ersten Mal hören, könnte uns auch die Frage kommen, ja, wird da die Kirche nicht zu wichtig genommen? Ist das nicht übertrieben? Wenn wir im Text selber lesen, dann erklärt das der Text eben auch, warum dass das nicht übertrieben ist, warum dass das wirklich so ist. Vorhin schon haben wir gesehen, dass Gott alles aus Liebe erschaffen hat, dass er uns Anteil an seinem göttlichen Leben gegeben hat. Nun müssen wir uns auch fragen, wie macht er dann das konkret? Wie können wir ganz konkret Anteil erlangen an seinem göttlichen Leben? Wir haben schon vorhin gesehen, das geschieht durch Christus. Das heißt, wir Menschen sollen in Christus eins werden. Wir sollen mit Christus eins werden und auch in ihm geeint sein. Wir sollen in ihm versammelt werden. Und diese Einheit mit Christus und durch Christus geschieht eben durch diese heilige Versammlung. Und diese heilige Versammlung in Christus nennen wir eben Kirche. Das heißt, die Kirche ist das Werkzeug, das Instrument, das Gott braucht, um uns mit sich, mit Christus zu vereinen. Ohne die Kirche könnten wir keine Einheit haben in Christus. Oder wenn wir das Zitat von Clemens von Alexandrien, das wir gehört haben, ein bisschen einfacher oder überspitzt auch vielleicht sagen, und umformen, dann könnte ich zusammenfassend sagen, Gott wollte alles ins Dasein rufen und er schuf die Welt. Gott wollte alles zum Heil berufen und er erschuf die Kirche.
Die Kirche im Alten Bund ist vorbereitet. Im Alten Bund vorbereitet. Die Sammlung des Gottesvolkes beginnt in dem Augenblick, als die Sünde die Gemeinschaft der Menschen mit Gott und mit den Mitmenschen zerstört. Die Sammlung der Kirche ist gewissermaßen die Reaktion Gottes auf das durch die Sünde hervorgerufene Chaos. Diese Wiedervereinigung geschieht insgeheim in allen Völkern. Gott, unserem Vater, ist in jedem Volk willkommen, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist, wie es in der Apostelgeschichte heißt.
Die Sammlung des Gottesvolkes ist die Kirche, oder eben Gott sammelt sein Volk in der Kirche. Und das beginnt nicht erst durch Jesus, sondern das beginnt schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, nämlich dann, wenn die Menschheit sich trennt, wenn die Menschheit sich zerstreut. Gott sammelt immer, Gott möchte Einheit, denn er ist die Liebe und die Liebe macht uns eben eins. Das heißt, Gott reagiert sofort auf die Bosheit der Menschen. Wie der Psalm auch sagt, Gott straft, aber seine Hände heilen auch. Er schenkt zwar die Strafe ganz am Anfang, die Bestrafung der Frau, des Mannes, der Schlange, aber er verspricht auch sogleich die Erlösung. Feindschaft setzt sich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs, und du wirst ihn den Kopf zertreten. Das heißt eben, Gott bestraft zwar, er schenkt die gerechte Strafe, aber er ist eben auch vollkommene Barmherzigkeit. Er schenkt auch, oder er verheißt, er verspricht schon die Erlösung, den Erlösern, diese Sammlung des Gottesvolkes, eben der Nachwuchs der Frau. Die Frau, die neue Frau, ist dann auch die Mutter Gottes, ist aber auch die Kirche, eben ihr Nachwuchs, das Volk Gottes. Das heißt, anders gesagt, die Sünde, die damals Adam und Eva begangen haben, und auch jede unserer Sünden, sie trennt uns von Gott. Aber durch die Kirche werden wir wieder eins mit Gott, werden wir wieder mit Gott versammelt, in Gott versammelt. So ist eben auch die Geschichte von Babel und das Pfingstereignis zu sehen. Die Menschen wurden zerstreut in alle Welt in diesem Ereignis beim Turmbau zu Babel. Sie verstanden sich nicht mehr. Das Pfingstereignis, der Heilige Geist, der der Kirche geschenkt wird, der eint die Menschen wieder, macht, dass sie sich wieder verstehen, eint sie in derselben Sprache der Liebe. Das bedeutet dann auch für uns, dass die Sünde nicht nur die Einheit mit Gott verletzt, sondern auch die Einheit mit der Kirche, die Einheit der Kirche. Deshalb ist zur Versöhnung eben nötig, dass wir uns nicht nur mit Gott versöhnen, sondern auch mit der Kirche. Oder anders gesagt, mit dem Bild, das Paulus braucht, das wir zu Beginn der Sendung erwähnt haben: Durch die Sünde beleidige ich Jesus, ich verletze Jesus, und zwar Jesus das Haupt und auch Jesus den Leib, also die Kirche. Wenn ich sündige, dann beleidige ich, verletze ich die Einheit, die gesamte Einheit Christi, das heißt eben Haupt und Leib, weil Haupt und Leib, Christus und die Kirche, eine Einheit bilden. Dann verwunde ich auch die Kirche, und so muss ich mich auch mit der Kirche versöhnen. So soll ich eben auch wieder ganz in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen werden. Das zeigt eben auch, wenn ich das Sakrament der Versöhnung empfangen möchte, soll ich bereit sein, wieder mit der Kirche ganz eins zu sein, den Glauben der Kirche ganz anzunehmen, wirklich eben mich mit der Kirche ganz wieder zu versöhnen, eins zu werden, ihren Glauben, die Sakramente, die Gebote wieder ganz anzunehmen, die Gott uns durch die Kirche schenkt.
Die entfernte Vorbereitung der Sammlung des Gottesvolkes beginnt mit der Berufung Abrahams, dem Gott verheißt, er werde der Stammvater eines großen Volkes werden. Die unmittelbare Vorbereitung beginnt mit der Erwählung Israels zum Gottesvolk. Israel wird erwählt, um das Zeichen der künftigen Sammlung aller Nationen zu sein. Doch schon die Propheten klagen Israel an, es habe den Bund gebrochen und sich wie eine Dirne benommen. Sie kündigen einen neuen und ewigen Bund an. Diesen neuen Bund hat Christus gestiftet.
Hier wird unterschieden zwischen der entfernten Vorbereitung der Sammlung des Gottesvolkes, der Sammlung der Kirche und der unmittelbaren Vorbereitung. Die entfernte Vorbereitung beginnt mit der Berufung Abrahams. Und hier sehen wir bereits, dass die Kirche ein Geheimnis des Glaubens ist, wie wir auch schon festgestellt haben. Es heißt zwar, ich glaube an Gott, den Vater, an Jesus Christus und an den Heiligen Geist, aber es heißt, ich glaube die katholische Kirche. Also die Kirche, eben, sie ist nicht Gott, nicht eine vierte göttliche Person, aber sie ist ein Geheimnis des Glaubens. Sie hat zwar eine sichtbare Wirklichkeit, so wie auch die Sakramente eine sichtbare Wirklichkeit haben, aber sie hat auch eine unsichtbare Wirklichkeit, eine unsichtbare Wirkung. Sie schenkt uns die Gnaden, die wir nicht mit den Augen sehen können. Und in der Berufung Abrahams kommt dieses Geheimnis des Glaubens eben auch sehr schön zur Geltung, denn die Verheißung Gottes, dass er Nachkommen haben wird, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Ufer des Meeres, die kann auf natürliche Weise, auf menschliche Weise sich kaum erfüllen. Denn Abraham und seine Frau waren schon fortgeschrittenen Alters. Und auf natürliche Weise hätten sie ohne ein Wunder oder ein Eingreifen Gottes kaum mehr Kinder bekommen können. Und dennoch verheißt Gott ihm eine so große Nachkommenschaft. Und dann, als ihm endlich ein Sohn geboren wird, dann verlangt Gott, dass er diesen Sohn aufopfert für ihn. Wiederum auf menschliche Weise kaum begreifbar, wie dann diese große Nachkommenschaft zustande kommen soll, wenn er doch diesen einzigen Sohn, der wie durch ein Wunder ihm geschenkt wurde, dass er diesen Sohn aufopfern, töten soll. Aber Abraham glaubt und der Glaube wird ihm dann als Gerechtigkeit, als Heiligkeit angerechnet. Und so zeigt eben auch dieses Beispiel des Abraham, diese Berufung des Abraham eben auch wegzuziehen in ein Land, das er nicht kennt, dass die Kirche ein Geheimnis des Glaubens ist, dass wir auf menschliche Weise die wahre Wirklichkeit der Kirche kaum zu erkennen vermögen. Und dann auch die unmittelbare Vorbereitung. Sie beginnt mit der Erwählung Israels zum Volk Gottes. Und dieser Bund mit Israel ist ein bräutlicher Bund, also ein Bund wie zwischen Braut und Bräutigam. Das heißt, Israel soll Gott so gehören wie die Braut dem Bräutigam. Und auch Israel soll Gott so treu sein wie die Braut dem Bräutigam. Gott ist treu, er schenkt sich ganz, er ist eben wirklich wie ein Bräutigam, der immer da ist für die Braut, der sich seiner Braut ganz schenkt. Und Israel, ja, was tut Israel? Israel ist leider nicht diese treue Braut Gottes, nicht diese Braut, die treu ist, die ganz für den Bräutigam da ist, die sich ganz dem Bräutigam und nur ihrem Bräutigam schenkt, sondern Israel bricht den Bund mit Gott. Und zwar oftmals, viele Male, sie sind treulos, eben deshalb auch das Bild der Dirne, die sich jedem anbietet, die mit jedem eine Verbindung eingeht, aber nicht ihrem Bräutigam treu ist. Aber Jesus hat auch gesagt, das haben wir vor einigen Tagen auch im Evangelium gehört, Zöllner und Dirnen kommen eher ins Reich Gottes, denn sie haben geglaubt, dem Wort des Johannes, sie haben dem Wort Christi geglaubt und haben bereut und haben ein neues Leben begonnen. Das heißt, es besteht also immer eine Möglichkeit zur Umkehr, eben auch für uns, denn wir sind auch mit in diesem bräutlichen Bund der Kirche hineingezogen, denn auch wir sind ja Glieder der Kirche. Das heißt, auch wir sollen Gott ganz gehören, ebenso wie eine Braut dem Bräutigam gehört. Eines der schönsten Beispiele haben wir auch in Maria Magdalena, die eben auch sich jedem angeboten hat, die eine Dirne war, aber nachher die Apostelin der Apostel geworden ist, die eine so treue, eine so starke Liebe hatte, dass sie Jesus bis zum Tod und bis durch den Tod, bis zur Auferstehung treu war. Das heißt, eben wie es hier auch heißt, diesen neuen Bund hat Christus gestiftet. Ja, er stiftet und schließt ihn in seinem Blut, wie wir in der Heiligen Messe auch hören. Das Blut, eben das vergossen wird zur Vergebung der Sünden, der Kelch des neuen und ewigen Bundes in dem Blut Christi.
Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Gemeinsam mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon betrachten wir heute den Ursprung, die Gründung und Sendung der Kirche. Wir haben uns bereits in den Punkt des Ursprungs vertieft und festgestellt, dass die Kirche ein schon im Herzen des Vaters gefasster Ratschluss war, dass die Kirche schon seit dem Ursprung der Welt vorausgestaltet wurde und dann auch im Alten Bund vorbereitet wurde. Weiter geht es nun mit der Kirche als von Jesus Christus gegründet. Das ist der Punkt 763. Sie finden diesen auf der Seite 230 im Katechismus. Dort heißt es, Aufgabe des Sohnes und Grund seiner Sendung ist es, in der Fülle der Zeiten den Heilsratschluss seines Vaters zu verwirklichen. Denn der Herr Jesus machte den Anfang seiner Kirche, indem er die frohe Botschaft verkündete, nämlich die Ankunft des Reiches Gottes, das von alters her in den Schriften verheißen war. Um den Willen des Vaters zu erfüllen, gründete Christus auf Erden das Himmelreich. Die Kirche ist das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Christi.
Ja, Jesus gründet die Kirche. Das wird hier einfach so eigentlich sehr einfach festgestellt und gesagt, wie auch die Überschrift lautet, die Kirche von Jesus Christus gegründet. Aber oftmals nehmen wir das vielleicht auch nicht ganz ernst und vor allem auch nicht ernst, dass auch eben diese Texte, die wir soeben gehört haben, der größte Teil aus dem Konzilsdokument über die Kirche ist. Oder oftmals eben heißt es ja gerade eben im Geiste des Zweiten Vatikanischen Konzils sehe man jetzt viele Dinge anders und eben jetzt ist kein Problem mehr zu sagen, Jesus ja, Kirche nein. Aber da muss man sich dann vielleicht schon fragen, ob das der echte Geist des Konzils ist oder doch vielleicht nicht eher ein kleines Schreckgespenst. Nun, eben Jesus gründet die Kirche. Er macht das, was der Vater ihm aufträgt. Er verwirklicht den Ratschluss Gottes. Und das bedeutet für uns, dass wenn Jesus die Kirche gründet, dass die Kirche kein Menschenwerk ist. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, wenn die Kirche wirklich ein Menschenwerk ist, dann gäbe es sie schon lange nicht mehr. Es gibt ja auch viele Leute oder auch viele Manager, die sagen, dass es die Kirche überhaupt noch gibt, obwohl dass so ein Missmanagement da ist, das zeigt eben auch, dass sie wirklich göttlichen Ursprungs ist. Sonst könnte die Kirche nicht überleben. Oder einige sagen, vielleicht auch ein bisschen spöttisch, so viele Fehler und Schwächen und eben so viel wie falsch läuft in der Kirche und es gibt sie dennoch, das kann nur göttlichen Ursprung sein. Nun eben Jesus gründet die Kirche, das heißt, die Kirche ist ein Geschenk Gottes, an uns. Nun, in diesem Abschnitt, auch in den nächsten drei Punkten, wird ein bisschen näher darauf eingegangen, wie Jesus seine Kirche gründet. Wir haben es hier auch gehört, dass er den Anfang seiner Kirche macht, indem er die frohe Botschaft, das Evangelium verkündet. Das heißt eben, Jesus beginnt mit der Gründung seiner Kirche durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Die Menschen nehmen das Wort Gottes an, oder eben auch nicht, aber jene, die das Wort Gottes annehmen, so sagt Johannes in seinem Evangelium ganz am Anfang im ersten Kapitel, haben die Macht, Kinder Gottes zu werden, eben das Leben Gottes zu empfangen. Und wenn wir das Leben Gottes empfangen, wenn wir Kinder Gottes werden, dann bilden wir die Familie Gottes, wie wir vorhin gesehen haben. So legt Jesus die Grundlagen seiner Kirche. Und dann, das werden wir dann in den nächsten Punkten sehen, aber das können wir auch schon ein bisschen als Ausblick vorweg nehmen, dann gibt Jesus dieser Gemeinschaft auch eine Struktur. Das heißt, die Gemeinschaft, eben das Volk Gottes, wie es oftmals im Zuge des Konzils auch betont wird, wie wir aber gesehen haben, ein Bild schon auch des Alten Testamentes, also nicht eine Erfindung des Konzils und auch nicht das, was beim Konzil vor allem betont wurde, eher dann von einigen Leuten nachher. Eben dieses Volk Gottes, diese Gemeinschaft hat eine Struktur und hat eine Struktur, die eben auch von Jesus ihr gegeben wurde. Und nicht, auch das ist keine Erfindung dann der Menschen. Jesus setzt 12 Apostel ein und er setzt als Haupt dieser 12 Apostel einer von ihnen, nämlich Petrus, ein. Und er sammelt auch weitere Jünger, er gibt ihnen besondere Vollmachten, er gibt ihnen göttliche Vollmachten, wie zum Beispiel die Binde- und die Lösegewalt. Dann aber legt Jesus nicht nur die Fundamente seiner Kirche, die Grundlage seiner Kirche durch die Verkündigung des Wortes und gibt ihr eine Struktur. Sie geht vor allem aus der Ganzhingabe Jesu am Kreuz und in der Eucharistie hervor. Dort ist die eigentliche Quelle der Kirche, denn dort hat er sein Leben hingegeben, denn die Kirche ist eben jene, die Gott dient, die sich dem Bräutigam Christus hingibt, für die er sich als Bräutigam hingibt. Und das geschieht im Höchstmaß in der Eucharistie und am Kreuz, die ja auch eigentlich eine Einheit bilden. Und dann der dritte Schritt, an Pfingsten wird die Kirche in die ganze Welt gesandt. Also vielleicht, weil das sehr wichtig ist, nochmals auch mit den Worten von Pius dem 12. Es gibt drei Schritte. Ich möchte da eben auch den Papst Pius den 12. gerne zitieren, wie er sagt: Der göttliche Erlöser begann den Bau des mystischen Tempels seiner Kirche damals, als er predigend seine Gebote verkündete. Er vollendete ihn, als er verherrlicht am Kreuze hing, und er offenbarte und übergab ihn schließlich der Öffentlichkeit, als er seinen Jüngern in sichtbarer Weise den Heiligen Geist als Tröster sandte. Soweit Pius der 12. Also eben diese drei Punkte, ich möchte sie nochmals ein bisschen zusammenfassen, weil die einfach wichtig sind, weil wir eben da auch sehen, Jesus hat nicht, wie es oftmals auch gesagt wird, das Reich Gottes verkündet und gekommen ist die Kirche. Das ist ziemlich eben eine sehr negative Haltung zur Kirche, sondern er hat die Kirche uns geschenkt, die Kirche, die das Reich Gottes ist, wie es auch im Konzil heißt, die Kirche ist das im Mysterium, im Geheimnis schon gegenwärtige Reich Christi. Also man kann Reich Christi und Kirche nicht gegeneinander ausspielen, denn das Reich Christi, das Reich Gottes ist die Kirche. Also Jesus schenkt uns die Kirche. Die Kirche ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk Christi. Und er schenkt sie uns, er gründet sie uns durch drei Punkte, durch drei Schritte. Also einerseits durch seine Lehrtätigkeit, also er wählt und sendet seine Apostel aus, er setzt Petrus ein, das werden wir dann nachher auch noch dann sehen bei der Hierarchie der Kirche, wenn wir die Struktur der Kirche noch genauer betrachten, dass sie wirklich von Christus kommt, dass in den Evangelien diese Voranstellung des heiligen Petrus ganz klar aufgezeigt wird, und er übergibt der Kirche auch die Offenbarung und die Gnadenmittel, das heißt, er übergibt ihr diese beiden Schlüssel des Wortes Gottes und der Sakramente, diese Schlüssel, die uns den Weg zum Heil eröffnen, denn durch das Wort Gottes und die Sakramente empfangen wir das Leben Gottes, können wir wirklich Kinder Gottes werden. Jesus eben bereitet vor und er verwirklicht dann die Kirche, oder er gibt sich ganz am Kreuze hin. Er gründet seine neue Gemeinschaft, er gründet den neuen Bund in seinem Blut. Denn aus der Seite Christi entsteht die neue Eva. Eva bedeutet Mutter der Lebendigen oder Mutter des Lebens. Die Kirche schenkt uns das Leben Gottes, und so wie, so sagen die Kirchenväter, so wie aus der Seite des Adam die erste Frau gebildet wurde, die erste Eva, so ist auch aus der Seite des zweiten Adams eben die neue Eva, die Kirche, gebildet worden. Und Wasser und Blut, die stehen für die Wesenselemente der Kirche, für die Taufe und für die Eucharistie. Und schließlich dann an Pfingsten stärkt Jesus seine Kirche mit dem Heiligen Geist und er sendet sie. Er sendet sie in die Öffentlichkeit, er sendet sie, er gibt einen Auftrag, dass alle, dass sie hinausgehen sollen in alle Welt, dass sie alle berufen sollen in seine Gemeinschaft, in seine Kirche. Jesus möchte sein Volk in seiner Kirche gesammelt wissen. Er beruft alle in diese seine heilige Kirche.
Dieses Reich aber leuchtet im Wort, in den Werken und in der Gegenwart Christi den Menschen auf. Die das Wort Jesu annehmen, haben das Reich selbst angenommen. Der Keim und Beginn dieses Reiches ist die kleine Herde derer, die Jesus um sich versammelt hat und deren Hirt er selbst ist. Sie bilden die wahre Familie Jesu. Die er so um sich schart, lehrt er eine neue Handlungsweise und ein eigenes Gebet.
Wir haben schon ein paar Mal gesehen, eben die Familie Gottes, wie sie gebildet ist. Hier möchte ich ein wenig darauf eingehen, eben das Reich Gottes in drei Dingen, wie es hier heißt, in Wort, in den Werken und dass diese kleine Herde geführt wird durch den Hirten, der Jesus selber ist. Das Reich Gottes eben, anders gesagt, im Wort Gottes oder die Kirche, die uns das Wort Gottes schenkt, die Sakramente und die Gebote. Das heißt eben, die Kirche schenkt uns das Wort Gottes, schenkt uns die Wahrheit, schenkt uns das Lehramt. Es gibt ja eben drei Ämter Christi. Das eine ist das Lehramt. Dann auch die Kirche in den Werken, das sind die Sakramente. Eben Jesus hat nicht nur das Wort Gottes verkündet, sondern er schenkt es uns wirklich durch seine Sakramente. Das Heiligungsamt, wie es hier auch heißt, er schenkt uns sein eigenes Gebet, das heißt, er schenkt uns sein Leben. Und schlussendlich ist die Kirche auch die kleine Herde, die durch Christus, den guten Hirten, geführt und geleitet wird durch seine Gebote, also durch das Hirtenamt, durch diese neue Handlungsweise, wie es hier auch heißt. Oder anders gesagt eben, in der Kirche hat Jesus drei Ämter geschenkt oder drei Dienstämter oder drei Dienste eingerichtet, nämlich das Lehramt, das Heiligungsamt und das Hirtenamt. Oder anders gesagt, er hat uns die Wahrheit geschenkt, den Weg gezeigt und das Leben. So wie er selber von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Er möchte uns heiligen durch die Sakramente und er möchte uns führen durch sein Hirtenamt. Nun können wir uns dann auch fragen, gehöre ich wirklich zu dieser kleinen Herde, zur Familie Gottes? Oder anders gesagt, nehme ich den Weg, die Wahrheit und das Leben wirklich an? Oder möchte ich mir nur so ein bisschen die Rosinen aus dem Kuchen herauspicken? Möchte ich nur gerade das annehmen, was mir gefällt, was mir passt, was ich für gut finde und so das Unangenehme, wo ich verzichten müsste, wo ich nicht so Freude habe, das lieber auf die Seite stellen?
Herr Pfarrer Fuchs, bei Ihnen hat das Telefon geklingelt, bei uns auch. Und bevor wir nun den Punkt 765 machen, nehmen wir unseren ersten Hörer auf Sendung, Herr Friedrich aus Wetzlar. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Herr Pfarrer, ich hätte eine Kritik. Also ich bin ja Laie, gell? Aber ich möchte sie doch vorbringen. Sie betonen also öfters, es müsste heißen, ich glaube die heilige katholische Kirche. Nun ist das, also zuerst mal im Deutschen ist das ja grammatikalisch nicht richtig. Ja, man sagt nicht, ich glaube dich, sondern ich glaube dir oder ich glaube an dich, eben weil es Gott ist. Jetzt habe ich mal nachgesehen in den großen Katechismus auf Seite 82. Da sehen Sie, dass das also anfängt, da sind die beiden Glaubensbekenntnisse angegeben und da sieht man, dass das eine Aufzählung ist. Also ich glaube an den Heiligen Geist und das müsste dann hier ergänzt werden, ich glaube an die heilige katholische Kirche und so weiter. Und auch wenn Sie jetzt diesen Artikel 9 nehmen, also auf Seite 226, Nummer 748, da sind ja drei Punkte da. Das heißt, es ist etwas zu ergänzen. Und ich habe mal in den alten Schott nachgesehen, ja, so den ich immer früher bei mir hatte. Und da steht auch noch, ich glaube an die heilige eine heilige katholische und apostolische Kirche. Also ich meinte, da müsste doch anheißen. Ich weiß nicht, bin ich da richtig oder falsch? Können Sie mir da helfen?
Mhm. Gut, ja. Das war ja keine Erfindung von mir. Also nein, ja. Das habe ich eben, wenn man auf Seite 82 liest, steht eben, ich glaube an den Heiligen Geist und dann die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Das ist schon, oder eben, ich denke, der wichtigste Punkt oder die Überschrift zum Beispiel, die Sie ja auch erwähnt haben bei 226, heißt es da eben, ich glaube und dann drei Punkte, die heilige katholische Kirche. Ich denke, grammatikalisch wäre wahrscheinlich schon, wie Sie sagen, eben korrekt, ich glaube an die Kirche. Aber da vor allem beim Punkt 750 auf der Seite 226 ist das eben, heißt es im apostolischen Glaubensbekenntnis, bekennen wir eine heilige Kirche, eben Credo Ecclesiam auf Lateinisch. Eben unterscheidet man Credere in und eben Credere Ecclesiam. Und sagen aber nicht, dass wir an die Kirche glauben, und jetzt kommt die Begründung, damit wir nicht Gott und seine Werke miteinander verwechseln. Das heißt eben, das, was irgendwie für uns oder in der Umgangssprache und eben wahrscheinlich von unserem grammatikalischen Denken hier irgendwie logisch ist, würden wir doch sagen, ich glaube an die Kirche oder ich glaube auch eben an die Gemeinschaft der Heiligen, an die Vergebung der Sünden, ich glaube an die Auferstehung der Toten und ich glaube an das ewige Leben. Aber hier ist das eben vom Lateinischen her übernommen und eben ähnlich gestaltet, um zu sagen, das Glauben an, das nehmen wir nur für Gott selber. Eben, ich glaube an Gott und dann ich glaube an Jesus Christus und ich glaube an den Heiligen Geist, für die drei göttlichen Personen, dass man sagt, eben, da nehmen wir dieses Wort credere in Deum und nur für Gott das Glauben an. Und da die Kirche eben nicht die vierte göttliche Person ist, sondern ein Werk Gottes, ein Geschenk Gottes, deshalb steht auf Lateinisch credere eben ecclesiam, nicht credere in ecclesiam. Und das wurde dann auf Deutsch eben einfach so mindestens in der jetzigen Übersetzung, in der aktuellen Übersetzung mit übersetzt, ich glaube, an den Heiligen Geist und dann beim großen Glaubensbekenntnis kommt ja da eine Erklärung und dann heißt es und die eine heilige katholische und apostolische Kirche ist. Es kann deshalb eben auch sehr gut sein, dass in älteren Übersetzungen das anders, weil wahrscheinlich einfach eben vom Sprachgefühl und von der Korrektheit der Sprache, das eben wirklich korrekter ist, wie Sie sagen. Hier geht es der Kirche in erster Linie um eine theologische Aussage, um eine Aussage des Glaubens. Eben wir glauben an Gott und wir glauben die Kirche, weil sie nicht Gott ist, sondern ein Werk Gottes. Also ich habe das einfach so übernommen oder so versucht zu erklären, wie es der Katechismus hier sagt.
Weil es ist ja auch bei den nach Nicäa, ja, dieses Glaubensbekenntnis auf Seite 82, da heißt es ja auch, ich glaube an und dann schon und die eine heilige katholische Kirche. Das heißt, also das an wäre dann zu ergänzen, wenn man da einen vollständigen Satz machen würde.
Aha, ja gut, das, ich bin jetzt nicht Deutschlehrer.
Weil für mich war das nicht irgendwie, wissen Sie, also es ist grammatikalisch, das stimmt jetzt.
Ja, also gut, ich denke, eben grammatikalisch stimmt das wahrscheinlich schon, oder ich weiß nicht, eben, da bin ich nicht Spezialist. Einfach eben gerade beim nizänischen Glaubensbekenntnis eben an den Heiligen Geist und dann wird ja erklärt, der Herr ist unlebendig gemacht und dann eben und die ein, eben es wäre. Also interessant ist auch, es gibt in Zürich eine Kirche, wo das Glaubensbekenntnis auf Lateinisch auf den Balken steht. Und interessanterweise steht also einfach da beim Dachstock, also der ist sichtbar, und da steht eben auf Lateinisch auch Credo in Ecclesiam und eben an die Gemeinschaft der Heiligen ist jedes Mal dieses in vorhanden. Jemand hat mir gesagt, ja eben der, der das aufgezeichnet hat, der hätte da einen Fehler gemacht, aber weiß nicht, ob, ja, wie, eben, vielleicht hat er auch irgendwie das irgendwie gespürt, dass es Deutsch vielleicht nicht so korrekt ist, obwohl das es dann lateinisch geschrieben steht. Aber auf alle Fälle einfach die Aussage hier ist, ob es jetzt grammatikalisch korrekt ist oder nicht, ist eine theologische, ist, eben möchte man einfach ganz klar unterscheiden zwischen Gott und den Werken Gottes. Mhm. Das ist das Anliegen hier von diesem An oder eben nicht An.
Gut, danke Herr Friedrich auch für diesen Einwand und für diese Ergänzung und Ihnen Herr Pfarrer Fuchs für die Antwort. Es ist ja auch so, dass im apostolischen Glaubensbekenntnis trotz vieler Wörter dazwischen und auch dem Und bei Jesus Christus dann trotzdem das An steht. Also es wäre logisch, dass es nachher dann auch käme, wenn man es wollte. Aber ich glaube, wir könnten uns an diesem An jetzt lange aufhalten. Ist vielleicht heute nicht genau unser Thema, obwohl der Einwand wichtig war. Danke nochmals, Herr Friedrich. Herr Pfarrer Fuchs, für heute sind wir am Ende der Sendung gelandet. Wir machen dann nächstes Mal weiter in diesem Punkt, die Kirche, die von Jesus Christus gegründet ist, mit dem Punkt 765. Wir haben heute viel Stoff mitbekommen. Es lohnt sich wahrscheinlich, das Ganze zu Hause noch einmal zu meditieren. Dazu haben wir jetzt eine Woche Zeit. Und ja, bitte auch um den Segen, dass es uns immer mehr gelingt, auch die Kirche als dieses Geheimnis zu verstehen, soweit es verstehbar ist.
Ja, wir wollen uns hoffentlich nicht gerade erschlagen lassen von dieser Fülle auch, vielleicht auch an Informationen, sondern eben auch das Sehen, was das eigentliche Anliegen des Katechismus oder unserer Sendung ist, dass die Liebe zur Lehre der Kirche vertieft wird, dass wir immer mehr nicht nur unser Wissen öffnen und größer machen, sondern vor allem auch unsere Liebe, dass wir diese Geheimnisse des Glaubens auch verinnerlichen und so eben auch durch die Kirche immer mehr zu einer Einheit mit Christus gelangen, dass wir erkennen eigentlich, wie ein wunderbares Geschenk Jesus uns in der Kirche gemacht hat, dass sie das Werkzeug ist, das uns mit ihm eins macht. So wollen wir auf die Fürsprache der Mutter der Kirche, der Mutter Gottes, den Segen Gottes empfangen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Hilfe der Christen und der Mutter der Kirche, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ein herzliches Dankeschön Ihnen, Herr Pfarrer Fuchs, und bis zum nächsten Mal. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie einen CD-Mitschnitt dieser Sendung möchten, dann melden Sie sich bei unseren Kollegen vom CD-Dienst morgen wieder ab 9 Uhr unter der 0700 75 25 75 20. Ihnen alles Gute, einen schönen Abend. Das wünscht Ihnen Doris Frey.